Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, guten Tag. Die Nachricht kam überraschend heute Morgen. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange durfte das Hochsicherheitsgefängnis in London nach 5 Jahren Haft verlassen. Und damit gehen wohl fast 15 Jahre Flucht und juristisches Gezerre um den Gründer der Enthüllungsplattform zu Ende. Was heißt das für WikiLeaks und welche Bedeutung hat die Enthüllungsplattform überhaupt noch für Journalisten? Dieser Frage gehen wir gleich genauer nach. Außerdem berichten wir bis 16 Uhr, welche Sparmaßnahmen ARD und ZDF anvisieren. Seit Jahren kämpfen Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbände, Künstler und Politikerinnen dafür, dass Julian Assange freikommt. Nun durfte der 52-jährige Australier das Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien verlassen. Wie es zu diesem überraschenden Ende des juristischen Tauziehens gekommen ist, erklärt uns meine Kollegin Laura Janke.
Schon morgen will Assange wohl vor einem Gericht gestehen, geheim eingestufte US-Militärunterlagen beschafft und verbreitet zu haben. Im Gegenzug soll er freigelassen werden und in seine Heimat Australien zurückkehren können. Diese Vereinbarung mit dem US-Justizministerium geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die jetzt veröffentlicht wurden. Bei der Anhörung am Mittwoch soll Assange dann zwar wegen Spionagevorwürfen verurteilt werden, die vielen Jahre, die er schon in Großbritannien im Gefängnis gesessen hat, würden ihm dann aber angerechnet. Assange hatte 2010 hunderttausende geheime Dokumente des US-Militärs über die Kriege in Afghanistan und im Irak veröffentlicht. Der WikiLeaks-Gründer kämpfte bis zuletzt von einem britischen Gefängnis aus gegen die drohende Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Die Enthüllungsplattform meldete inzwischen, dass Assange frei sei und Großbritannien verlassen habe.
2006 wurde WikiLeaks gegründet als Enthüllungsplattform, auf der Dokumente anonym veröffentlicht werden. Diese wurden oft von Behörden als geheim eingestuft und es ging häufig um sicherheitspolitische und militärische Themen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die 2010 veröffentlichten geheimen Filmaufnahmen der USA über den Irakkrieg, in denen gezeigt wurde, dass Zivilisten ermordet wurden. Das Material wurde damals vom Spiegel, dem Guardian und der New York Times aufgearbeitet und sorgte international für fette Schlagzeilen. Was bedeutet die bevorstehende Freilassung von Assange für WikiLeaks und welche Bedeutung hat WikiLeaks für Journalisten heute noch? Darüber habe ich mit Daniel Domscheit-Berg gesprochen. Er ist Informatiker und war lange Sprecher der Plattform. Ich habe ihn gefragt, ob er überrascht war, als er gehört hat, dass Julian Assange das Gefängnis verlassen durfte.
Ja, also überrascht war ich, glaube ich, wie fast alle anderen Leute auch, mit denen ich zwischenzeitlich gesprochen habe. Man hat ja in den letzten Wochen immer wieder mitbekommen, dass da Verhandlungen geführt wurden. Es wurde jetzt vom Gericht nochmal stattgegeben, einen weiteren Einspruch auch vorzubringen, dass jetzt von quasi über Nacht irgendwer freigelassen wird. Damit hat, glaube ich, fast niemand gerechnet. Also ich auf jeden Fall nicht. Und das hat mich natürlich heute Morgen dann sehr überrascht.
Haben Sie eine Idee, warum es gerade jetzt nach fast 15 Jahren juristischem Tauziehen zu der bevorstehenden Freilassung für Julian Assange gekommen ist?
Nicht wirklich, aber es hat sich ja abgezeichnet, dass zumindest auch Joe Biden ja vor einiger Zeit jetzt gesagt hat, er wäre da verhandlungsbereit. Also ich glaube, es gab so ein paar leichte Signale, dass da vielleicht was zu bewegen ist. Gleichzeitig haben sich ja auch in den letzten Jahren verschiedene Regierungen, also auch die australische Regierung, mal durchgerungen, sich für ihn einzusetzen. Da kommen verschiedene Sachen zusammen, Gesprächsbereitschaft und gleichzeitig auch ein bisschen Lobbyarbeit im Hintergrund, die dazu geführt haben, dass das jetzt endlich soweit ist.
Assange drohten ja 175 Jahre Haft, weil ihm Spionage vorgeworfen wurde. Jetzt reicht es aus, dass er sich teilweise schuldig bekennt, geheime Unterlagen aus den USA unrechtmäßig verbreitet zu haben. Dafür müsse er 5 Jahre in Haft, die er aber schon in London abgesessen hat. Das ist ja eine große Diskrepanz. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich könnte vermuten, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass sehr viele der Vorwürfe, die man gegen ihn vorbringen wollte, ja vor dem First Amendment, also der Pressegesetzgebung in USA, die das die Pressefreiheit regelt, keinen Bestand gehabt hätten. Es geht nicht nur um die Verbreitung jetzt, in dem Punkt, in dem er sich jetzt schuldig bekannt hat, sondern auch um die Beschaffung, also es ist Beschaffung und Verbreitung dieser Informationen. Und das war in der Tat gerade der Beschaffungsaspekt eine der kritischeren und komplizierteren Punkte. Also da ist die Presserechtsprechung in den USA auch relativ eindeutig. In dem Moment, wo ich kollaboriere quasi mit einer Quelle, in dem ich im Moment, wo ich bestimmte Informationen einwerbe, ist das nicht gedeckt durch die Arbeit der freien Presse, sondern nur die quasi Arbeit mit den Dokumenten und auch die Veröffentlichung dann dazu. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt so ein Zugeständnis, dass man diesen Beschaffungsaspekt irgendwie auch mit abfängt, aber wirklich erklären kann ich es mir auch nicht. Insgesamt ist es natürlich ja so, dass in den USA diese Gefängnisstrafen immer sehr drakonisch sind, weil einfach alles zusammengezählt wird. Das ist ja in Deutschland zum Beispiel ein bisschen anders.
Blicken wir noch mal zurück in die Gründungsjahre. Wie sind Sie denn damals eigentlich zu WikiLeaks gekommen?
Na, ich halte Transparenz für eine ganz zentrale Angelegenheit in der digitalen Gesellschaft, also insgesamt, aber im Besonderen in der digitalen Gesellschaft. Und die Idee, so eine Plattform aufzumachen, die vielleicht hilft, über Transparenz auch das Vertrauen in Medien zurückzugewinnen, journalistische Arbeit überprüfbarer zu machen, vor allem aber auch die Öffentlichkeit einfach besser zu informieren, das erschloss ich mir relativ schnell. Also ich finde, das ist ein sehr logisches und auch erstrebenswertes Anliegen. Und damals, 2007, als ich dazu gestoßen bin, war das ja alles noch eine sehr kleine Angelegenheit. Es war also auch denkbar, einfach da einen Kontakt herzustellen, ein bisschen Vertrauen zu etablieren und dann da mitzumachen.
Sie sind ja jetzt kein Journalist. Warum lag Ihnen das so am Herzen, Quellen zu veröffentlichen, die für die Allgemeinheit Bedeutung haben können?
Also ich bin akkreditierter Journalist, aber nur aufgrund der Arbeit bei WikiLeaks und dem Umstand, dass ich seitdem gelegentlich auch mal was schreibe für Zeitungen. Mir liegt als Mensch in all den Hüten, die ich trage, ja, an diesem Thema. Also ich glaube, mit dem Eintritt in die Digitalisierung, und vielleicht kann man einfach nur die aktuellen Wahlergebnisse angucken, um das noch ein bisschen markanter zu sehen. Mit dem Eintritt in die digitale Welt sind wir alle konfrontiert mit einer Vielzahl von Informationskanälen. Und es wird eine der absoluten Basiskompetenzen sein, sich mit dieser Vielfalt an Informationen auseinanderzusetzen und irgendwie durchzusehen und abzuleiten, wie man daraus dann zu einer sinnvollen Entscheidung kommt. Und diese Entscheidungen wiederum haben ja riesige Auswirkungen. Also ob das meine Entscheidungen als Wähler sind in der Demokratie, ob das mein Konsumverhalten ist, wo ich entscheide, wie produziert wird auf der Welt, welchen Einfluss das hat auf Leute in Südostasien, in einer Fabrik oder so. Und genauso auch meine Rolle als Mensch im Umgang mit allen anderen. Also ich glaube, dass wir uns informieren, dass wir mehr Transparenz haben, dass wir unsere Entscheidungen auf solidere Füße stellen, das muss eigentlich ein Grundanliegen eines jeden Individuums sein. Mindestens einer kritischen Masse in der Demokratie, damit die Demokratie weiterleben kann.
Kann denn WikiLeaks diese Grundlagen immer noch liefern für uns?
Na, ich glaube, also einer der zentralen Kritikpunkte, die wir 2010, als ich dann das Projekt ja auch verlassen habe, hatten, war, dass es zu mächtig wird. Also es ist zum einen ja sehr intransparent als Projekt selbst. Auf der anderen Seite, ob jetzt eine Plattform, die dann eine ähnliche Marktmacht wie Google hat, nur für geleakte Dokumente, ob das erstrebenswert ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Also ich glaube, man müsste nach wie vor eigentlich sehen, wie mehr solcher Plattformen entsteht, wie Medieneinrichtungen und auch NGOs selbst solche Plattformen für sich betreiben, so dass Menschen wählen können, wem sie dieses Vertrauen entgegenbringen und vielleicht sogar eine Möglichkeit haben, die Informationen sehr nah dahin zu bringen, wo Leute sind, die sie auch einordnen können.
Wird sich denn jetzt etwas ändern für WikiLeaks, wenn Julian Assange bald auf freiem Fuß sein sollte?
Das kann ich nicht gut einschätzen. Also ich hatte den Eindruck latent in den letzten Jahren, dass ja sehr wenig passiert ist. Und ich vermute, das hatte damit zu tun, dass dieses Projekt ja sehr stark auch auf seine Persönlichkeit zugeschnitten ist, dass er sehr stark auch in seiner Führungsrolle in diesem Projekt ist und dass ohne ihn das Projekt sehr handlungsunfähig war. Ob das eine korrekte Einschätzung ist oder nicht, das kann ich gar nicht wirklich sagen. Das ist so mein Bauchgefühl bei der Sache.
Sie sagten gerade, es wäre schön, wenn es mehrere solcher Enthüllungsplattformen geben könnte. Sollten die dann in erster Linie für Journalistinnen sein oder sollten sie immer den Anspruch haben, für alle Menschen verständlich und offen zu sein?
Ich glaube, es sollte beides sein, denn eine der theoretischen Ideen bei diesem Projekt war ja, dass Journalismus so funktionieren könnte wie wissenschaftliches Arbeiten. Dass also Menschen, die eine Recherche machen und über irgendeinen Sachverhalt schreiben, ihre Quellen so weit offenlegen können, dass nachvollziehbar wird, wie sie zu diesen Erkenntnissen in der Recherche gekommen sind. Und das könnte der stärkste Hebel sein, der mir einfällt, um das Vertrauen in Medien zu stärken, um überprüfbar zu machen, dass ich eben nicht irgendeinen Mist vorgesetzt bekomme, sondern dass das handfest recherchierte, solide Ergebnisse sind, die mir hier präsentiert werden. Und ich glaube, das wäre gerade in der heutigen Zeit und auch nach vorne raus gedacht ein ganz, ganz erstrebenswertes Szenario, eine erstrebenswerte Normalität für den Journalismus. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht entweder oder, sondern das funktioniert nur, wenn man das beides zusammendenkt.
Sagt Daniel Domscheit-Berg, Informatiker, Journalist und ehemaliger Sprecher der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Seit Jahren wird über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutiert. Sparen soll er, so viel ist klar. Und zwar alle Sender, vom Bayerischen Rundfunk im Süden bis zum Norddeutschen im Norden und natürlich auch das Deutschlandradio. Aber wie und wo genau wird der Rotstift angesetzt? Wie viele Radio- und Fernsehsender sollen bleiben und können junge Menschen besser erreicht werden, tatsächlich mit digitalen Angeboten? Damit beschäftigen sich Sender genauso wie MedienpolitikerInnen. Mein Kollege Christoph Scherz verfolgt die Debatte für uns und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob es schon erste Antworten auf die Fragen gibt.
Ja, das sind konkrete große Umbaupläne, die da gerade vor allem die ARD-Anstalten nach und nach vorstellen. Gestern Nachmittag hat zum Beispiel der SWR, also der Südwestrundfunk, öffentlich gemacht, was die vorhaben. Die zweitgrößte ARD-Anstalt, die will zum Beispiel einige Immobilien verkaufen und frei werdende Stellen nicht nachbesetzen. Und die will auch so richtig ans Programm rangehen. Und zwar beim Fernsehen, da werden Sachen vor allem für ein älteres Publikum eingestellt. Zum Beispiel die Wochenend-Doku-Sendung Menschen und Momente oder auch die Literatursendung Lesenswert. Wobei, was dabei zu sagen ist, dass besonders bei den dritten Programmen immer noch viele Formate vorhanden sind für eine ältere Zielgruppe. Also die verschwinden nicht komplett. Außerdem macht der SWR fürs erste deutsche Fernsehen weniger Ausgaben von Verstehen Sie Spaß und den Tatort Mainz, den wird es zum Beispiel auch nicht mehr geben oder das ARD-Buffet, wo bisher mittags gebrutzelt und gebacken wird.
Das hört sich nach ziemlich großen Einschnitten an. Warum macht der SWR das?
Weil die Öffentlich-Rechtlichen alle gucken müssen, wie sie sich mehr aufs Digitale und eben auch auf jüngere Zielgruppen fokussieren, also zum Beispiel auf Podcasts, auf Social Media und auf Sachen, die exklusiv in der ARD-Mediathek laufen, ohne dass sie dafür so richtig zusätzliches Geld kriegen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass statt der Literatursendung Lesenswert ein junges Literaturformat entstehen soll, exklusiv für die ARD-Mediathek. Und dazu kommt, dass der Rundfunkbeitrag nach Meinung der Anstalten jetzt nicht so steigt, wie die Kosten in den letzten Jahren gestiegen sind. Der SWR, der spricht zum Beispiel für die nächsten 4 Jahre von einem Defizit von rund 70 Millionen Euro pro Jahr, das sie auffangen müssen. Das wären insgesamt um die 280 Millionen Euro.
Wie sieht das denn bei den anderen Anstalten aus? Stehen die da unter ähnlichem Druck und bauen die auch so viel um?
Ja, die haben in den letzten Wochen auch schon Reformpläne vorgestellt zum Teil. Die ARD als Ganzes, die will stärker zusammenarbeiten. Zum Beispiel soll dann nur noch ein Sender federführend einen Themenbereich beackern, sowas wie Gesundheit oder Bildung oder Reisen. Und die anderen Sender, die können dann die entsprechenden Inhalte ohne weitere Kosten übernehmen. Und das geht auch bis zu mehrstündigen Radiosendungen am Abend, die dann auf verschiedenen Wellen gleichzeitig laufen. Und die einzelnen Anstalten, die bauen eben auch um. Zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR, der will in den nächsten 4 Jahren 160 Millionen Euro einsparen. Der Saarländische Rundfunk, der will zum Beispiel die Nachrichten von 3 Radiosendern zusammenlegen und 1 von 3 Fernsehstudios zumachen. Und der Hessische Rundfunk, der hat mit seinen Reformplänen besonders viel Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Wochen. Der will nämlich bis 2032 3 von 6 Radiosendern komplett dicht machen und sich dafür viel mehr als bisher aufs Digitale konzentrieren. Also da fügen sich die Pläne vom SWR gut ein. Und vermutlich werden da in nächster Zeit auch noch andere Anstalten nachziehen und ähnliche Reformen präsentieren.
Aber gleichzeitig heißt es doch, der Rundfunkbeitrag soll steigen und die Öffentlich-Rechtlichen bekommen doch dann mehr Geld. Also haben die überhaupt so einen Druck dann?
Ja, also der Rundfunkbeitrag soll tatsächlich steigen ab dem nächsten Jahr von aktuell 18,36 Euro pro Monat und Haushalt auf dann 18,94 Euro. Das hat die unabhängige Expertenkommission KEF ausgerechnet und vorgeschlagen. Davon kann auch nur im absoluten Ausnahmefall abgewichen werden. Aber erstens sagen die Sender, dass in den letzten Jahren die Preise extrem gestiegen sind und dass deshalb die Kosten auch nicht wirklich deckt, diese Steigerung. Und zweitens steht auch noch gar nicht fest, ob der Rundfunkbeitrag wirklich steigt ab Januar, weil nämlich mehrere Landesregierungen gesagt haben, nö, wir machen eine Erhöhung nicht mit. Das können wir niemandem erklären, dass ihr mit dem Geld aus dem Rundfunkbeitrag nicht auskommt. Für das Jahr 2023 waren das für die Öffentlich-Rechtlichen 8,85 Milliarden Euro und damit ein neuer Höchstwert. Das ist heute bekannt geworden. Und deshalb versuchen die Länder jetzt ebenfalls noch möglichst viel Sparpotenzial zu finden.
Und was planen die dann jetzt genau?
Die haben sich wirklich extrem viel vorgenommen. Die wollen bis zum Herbst ganze 5 Staatsverträge umschreiben und dann im Oktober beschließen. Dafür treffen sich die Medienpolitikerinnen und Medienpolitiker der Landesregierung im Moment ziemlich oft, zuletzt gestern. Ein Plan ist, mindestens 10 Radiosender der ARD einzustampfen. Um die 70 sind das bisher, die es gibt. Vielleicht sogar werden da noch mehr geschlossen. Dann sollen weniger Sparten Fernsehsender Programm machen. Also so ein Sender wie One oder ARD Alpha oder ZDF Info könnte vielleicht wegfallen. Oder es soll weniger Geld für Sportrechte bereitstehen. Und möglich ist auch, dass die Gehälter der Intendantinnen und Intendanten deckeln.
Und das würde dann dafür sorgen, verstehe ich das richtig, dass der Rundfunkbeitrag nicht steigen muss?
Nein, aber die Hoffnung ist, dass die bisher abtrünnigen Länder sagen, okay, also wir sehen, ne, die Sender, die bauen wirklich um und die Öffentlich-Rechtlichen, die werden in den nächsten Jahren auch wirklich viel schlanker, das beschließen wir ja gerade. Deswegen stimmen wir einer Erhöhung auf 18,94 Euro dann doch zu. Aber da ist die Frage, ob das so kommt, zumal dann ja im Herbst auch noch die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sind, die nochmal ganz andere politische Verhältnisse bringen könnten, sodass es eben trotz aller Reformpläne wirklich dazu kommen könnte, dass die Beitragserhöhung am Ende ein Fall wird fürs Bundesverfassungsgericht, das dann nämlich am Ende entscheiden müsste, ob die Anstalten ein Recht haben auf mehr Rundfunkbeitragsgeld.
Es bleibt also ziemlich spannend. Danke, Christoph.
Gern.
Gewalt gegen Journalisten ist leider keine Seltenheit mehr in Deutschland, besonders in Extremsituationen. So wie beispielsweise Ende Mai an der Humboldt-Universität in Berlin. Dort hatten pro-palästinensische Studierende ein Gebäude besetzt. Die Kritik an den Studierenden war heftig. Das Gebäude wurde von ihnen verwüstet. Die Situation eskalierte, als die Polizei das Haus der Uni räumte. Nur wenige Journalisten konnten dabei sein, denn es wurden nur ausgewählte Vertreter von den Studierenden hereingelassen. Ein Journalist der Berliner Zeitung war dabei und sah sich dann massiver Polizeigewalt ausgesetzt. Nils Schniederjan hat mit ihm gesprochen.
Der Videojournalist Ignacio Rosas Landa hält seine Kamera in der rechten und sein Handy in der linken Hand, als die Polizei das HU-Gebäude stürmt. Er ist zu diesem Zeitpunkt allein im 4. Stock. Die Studenten haben sich verbarrikadiert. Mehrere Polizisten gehen an ihm vorbei. Rosas Landa läuft hinter ihnen her, dokumentiert das Geschehen. Plötzlich wird er herumgerissen.
Auf den Boden runter! Auf den Boden! Die Presse! Auf den Boden! Die Presse!
Er hat mich von dem Rucksack genommen, auf ihn gedreht und gleich auf dem Gesicht geschlagen mit seiner Faust. Zweimal. Und dann mit ganzer Gewalt nach dem Fußboden geschoben und mit seinen Knie auf meinen Rücken eine große Menge von Druck auf mich ausgeübt gegen den Fußboden.
Der Polizist sitzt fast 30 Minuten auf ihm. Dass er einen Journalisten verhaftet hat, interessiert ihn nicht, sagt Rosas Landa.
Ich habe ihm immer ausgewiesen, dass ich Journalist bin. Und er hat mich immer geschrien, dass ich leise sein sollte.
Während der Festnahme bemerkt Russaslanda, dass der Polizist an einer alternativen Version des Vorfalls arbeitet.
Er hat behauptet, dass ich ihn attackiert habe, mit meiner Kamera ihn auf den Kopf geschlagen hätte und mit dem Monostativ dann in die weichen Teile auch geschlagen hätte.
Auch die Polizei äußerte nach dem Vorfall zunächst, dass es, Zitat, einen Angriff mittels Videoteleskopstange mit montierter Fotokamera auf eine Einsatzkraft gegeben habe. Auf das erst später von der Berliner Zeitung veröffentlichte Videomaterial reagierte sie in einem Tweet überrascht. Denn das Video lässt dies sehr unwahrscheinlich erscheinen. Es ist bis zum Angriff mit ruhiger Hand gefilmt. Russaslanda konnte nicht alles verstehen, was der Polizist sagte, als er auf ihm kniete. Aber
ich habe verstanden, dass er mit anderen Polizisten geredet hat, dass er Zeugen brauchte, dass ich ihn attackiert habe. Und hat gefragt, ey, wer kann Zeuge für mich sein, dass er mich attackiert hat.
Tomasz Kurjanowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung, betont, dass die Zeitung eigentlich hinter der Polizei stehe. Doch dieses Vorgehen hält er für ein Problem.
Ich habe das jetzt auch in der Situation mit Ignacio erlebt, dass die Polizei sofort eigentlich die Schuld von sich schieben wollte und, glaube ich, gar nicht wusste, dass wir das aufgezeichnet haben.
Für Kurjanowicz bleibt allerdings die Frage, was passiert wäre, wenn es dieses Material nicht gegeben hätte.
Wir sind natürlich in dieser machtvollen Position, dass wir Journalisten sind. Wir können jetzt diese Sache auch wirklich laut machen. Aber ich stelle mir vor, es passiert jemand, der einfach ein ganz normaler Bürger ist und demonstriert. Der hat eigentlich gar keine richtige Chance, sich gegen die Polizei durchzusetzen.
In diesem Fall gab es zufällig Videomaterial. Selbst ein Printjournalist hätte diese Möglichkeit im Zweifelsfall nicht gehabt. Entsprechend kritisch äußert sich Hendrik Zörner, Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes. Offenbar wüssten nicht alle Polizisten, dass es zu ihren Aufgaben gehöre, Journalisten zu schützen.
Es gibt immer wieder Fälle, bei denen klar wird, dass nicht jeder Polizist weiß, welche Aufgaben Journalisten haben und dass sie den Auftrag zur Berichterstattung haben und dass sie auch in ihrer Aufgabe von der Polizei unterstützt werden müssen.
Ja, die Polizisten hätten sich ihrerseits in einer Ausnahmesituation befunden. Er wolle nicht unterstellen, dass sie den Journalisten gezielt wegen seiner Arbeit angegriffen hätten. Und doch sieht er die Polizeiführung in der Pflicht.
Für uns steht unter dem Strich, dass gerade mit Blick auf die Zukunft gewährleistet werden muss, den eigenen Leuten klarzumachen, welche Rechte und auch welche Aufgaben Journalistinnen und Journalisten haben und welche Bedeutung der Presseausweis hat. Das muss endlich in die Köpfe der Beamten eindringen.
Noch ist unklar, ob die Polizei bei ihrer Schilderung des Vorfalls bleibt. Die Berliner Polizei möchte sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht äußern. Sie verweist lediglich auf die laufenden Verfahren. Davon gibt es jetzt mehrere. Trotz des Videomaterials laufen sie gegen Russaslanda wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Den Polizisten wiederum hat er mit Hilfe der Berliner Zeitung wegen Körperverletzung im Amt angezeigt.
Ein Journalist der Berliner Zeitung wurde von der Polizei angegriffen. Nils Schniederjan berichtete für uns. Die polnisch-amerikanische Historikerin Anne Applebaum bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels für ihr Buch Verlockung des Autoritären. Darin erklärt sie, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Mehr dazu hören Sie gleich im Büchermarkt. Und für das Team von Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Tag.